Das freie Senderkombinat FSK, 93,0 101.4 im Kabel und über den Livestream des FSK auf der Homepage des FSK. Wir haben heute zunächst mal Besuch. Du musst natürlich hier noch dich...
Hallo.
Du warst angeklagt.
Genau.
Warum?
Ich war angeklagt wegen Beleidigung, wegen Beamtenbeleidigung. Ich muss ganz nach oben. Okay. Wegen Beamtenbeleidigung. Das Ganze hat...
Nur, du musst immer so ganz direkt ins Mikro sprechen.
Ach so, okay.
Und hier ist der Pegel.
Ja, jetzt sehe ich es. Okay. Also genau, wegen Beamtenbeleidigung im August vergangenen Jahres soll ich einen Beamten Scheißwichser genannt haben im Zusammenhang mit einer rassistischen Kontrolle im Bereich der Hamburger Hafenstraße. Und im Vorfeld soll ich gesagt haben, Achtung, da kommen Bullen und willst du mich nicht kontrollieren, weil ich nicht schwarz bin. Und dann bin ich wohl weitergegangen, laut der Aussage des Beamten und in 10 Meter Entfernung, wobei er heute gesagt hat, 10 bis 15 Meter Entfernung, habe ich zu meiner Begleitperson gesagt, scheiß Wichser, und mich im Nachhinein zu ihm umgedreht und ihn wohl angeguckt habe. Aha. Wobei er sich daran heute auch nicht mehr so genau erinnern konnte, ob ich ihn angeguckt habe oder nicht.
Okay.
Genau.
Ach,
das sind jedenfalls so die drei Punkte. Ja. Und wo drin
war
die...
er eigentlich schon wirklich Beamter oder nur so?
Er war Beamter, Probe. Genau. Nein, er war Beamter, okay. Und gehörte zur Taskforce.
Taskforce?
Ja.
Aha.
Genau, also ein Beamter der Bereitschaftspolizei und war da wegen der Taskforce und er wurde gerade zu einem Einsatz gerufen, weil sie gerade eine verdächtige Person, wie er es sagte, verfolgt haben und dann sich beleidigt gefühlt hatte. Und
da
dann
hat er
quasi
aber noch viel Zeit gehabt, ne, bei der Verfolgung.
Ja, hat er viel Zeit gehabt, hat sich quasi nochmal so im Sprung umgedreht, hat gehört, was habe ich da gerade gehört, wurde ich gerade beleidigt und genau. Ja.
Okay, und nun war das, glaube ich, heute schon die zweite Verhandlung, ne?
Richtig, das war die Berufung. Also in der Erstverhandlung, da war ganz klar, ich bin eine beleidigende Person und wurde ziemlich klar verklagt. Und was interessant war damals, ist, dass der Richter von der Staatsanwaltschaft vorgeschlagenen 20 Tagessätzen a 20 Euro hochgegangen ist auf 30 Tagessätze a 30 Euro. Gerade die Höhe der Tagessätze auch finde ich irgendwie interessant, weil ich habe keine Angaben gemacht zu dem, ob ich verdiene, wenn ja, was ich verdiene, und dann ist er auch damit hochgegangen. Das war schon ziemlich spannend, weil die Beweisführung ziemlich fragwürdig war, weil der Beamte nämlich keine Zeuginnen hatte, weil die anderen Zeuginnen gerade dabei waren, andere Menschen zu verfolgen. Also sprich, so wie ich das jedenfalls wahrgenommen habe, Racial Profiling zu machen in Bezug auf andere Personen. Die haben das dann eben nicht mitbekommen. Er war quasi gerade alleine und hat das alleine gehört. Ja.
Ja. Und trotzdem wird dann nur dieser einen Aussage einer betroffenen Person, wohlgemerkt, Folge geleistet.
Richtig, plus in der Erstverhandlung, also nicht das, was heute stattgefunden hat, in der Erstverhandlung war auch der betreffende Polizeibeamte gar nicht vor Ort, sondern nur seine Aussage wurde verlesen.
Krass.
Ja, genau.
Ja, und heute Berufungsverhandlung?
Ja, richtig. Heute war er da und heute wusste er auch nicht mehr so richtig genau, ob ich ihn jetzt auch angeguckt habe oder nicht. Im Nachhinein, nachdem ich Scheißwichser gesagt habe, zu meiner männlichen Begleitperson, so spruch er. Und das ist auch also eigentlich interessant so, weil die Richterin hinterher sagte, also ja, es handelt sich ganz eindeutig um eine Beleidigung, weil Scheißwichser sagt man ja nicht und das ist sehr verletzend. Aber ob ich ihn speziell gemeint habe, also das glaubt sie eher nicht, sagte sie tatsächlich, sondern wenn überhaupt so insgesamt die Polizeiaktion und eben also das, was dann da gerade so stattfindet in der Hafenstraße in Bezug auf People of Color.
Ja, und das ist ja das Ding bei der ganzen Geschichte, ne? Wir hören das jetzt auch in den letzten Tagen wieder, massive Kontrollen, auch Festnahmen, auch nicht nur dort, sondern auch im Schanzenpark. Das weitet sich dort jetzt auch gerade aus. Das werden alle Leute, die sich im Schanzenpark aufhalten, kontrolliert. Das heißt Personalienfeststellung. Und welche dann keinen Ausweis bei sich haben, die werden dann auch mit auf die Wache genommen.
Genau.
Du hast eine fulminante Prozesserklärung abgegeben
Ja.
heute, eine persönliche Stellungnahme, und
Genau.
die würden wir jetzt vielleicht gerne hören.
Ja, total gerne. Ich muss allerdings dazu sagen, das dauert so circa 20 Minuten.
Ja, so viel Zeit ist noch tatsächlich, wenn
Ja.
das 20 Minuten erreicht, weil in der zweiten Hälfte der Sendung wollen wir heute die Pressekonferenz des Gängeviertels wegen der Allgemeinverfügung, welche auch beinhaltet, dass hier keine Kundgebung stattfinden dürfen, während das G20 statt dürfen sollen, wie sich die Hamburger Polizei das so denkt, ausstrahlen. Und aber mit 20 Minuten sind wir noch gut in der Zeit.
Prima. Dann fange ich an.
Jo.
Und ich fange an mit einem Zitat. Mit einem Zitat von der Internetpräsenz Dead by Law. They have right, but you are on the way. You are going. They stop you. They ask you. They don't find anything with you. So why they control you? They say, leave this area until tomorrow. Übrigens dazu, an dieser Stelle wurde ich bereits von der Richterin unterbrochen. Ich habe das halt auch nicht gewusst, dass man nichts auf Englisch sagen darf. Und dann habe ich eben den letzten Teil des Zitats auf Deutsch übersetzt. Genau, so, und jetzt beginne ich. Ich wohne, lebe und arbeite auf St. Pauli. Insbesondere der Bereich St. Pauli Süd ist für mich ein Ort der Nachbarschaftlichkeit und der Solidarität, ein Ort, an dem Menschen unterschiedlichster sozialer Schichten, Erstsprachen und politischer Einstellungen am Kneipentresen zusammensitzen oder im Supermarkt zusammen an der Kasse stehen. Dieser Eindruck hat meine Kindheit und meine Jugend auf St. Pauli bis heute geprägt. Doch auch St. Pauli ist kein rosaroter Ort. Immer wieder werden Menschen auf St. Pauli damit konfrontiert, dass Menschen unterschiedlich behandelt werden. Ein Mann zwischen 30 und 50 Jahren, weiß, mit universitärem Abschluss, ist ein Mann, der als Winner of the System bezeichnet werden könnte. Wird auch nur eine dieser Komponenten ausgetauscht, gerät dieses Bild ins Schwanken. St. Pauli ist schon, als es noch kein Stadtteil der Freien und Hansestadt Hamburg gewesen ist, sondern noch deren Vorort, ein Ort gewesen, an den Menschen kamen, die ihre Heimaten aus diversen Gründen hinter sich gelassen haben. In dem Essay Die Heimat trägt der Mensch in sich, definiert Zafer Şenocak den Begriff der Herkunft mit Geburtsstätte und wirft die Frage auf, ob Herkunft tatsächlich bestimme, woher man komme. Jeder Mensch hat, nach Şenocak, eine persönliche Geografie, in der Grenzen anders verlaufen als auf der Landkarte. 1816 hat in Hamburg das erste Dampfschiff angelegt und spätestens seitdem ist St. Pauli ein Ort, der seine BesucherInnen willkommen heißt und auch die Menschen, die von nun an St. Pauli auf ihrer persönlichen innerlichen Landkarte als Heimat einzeichnen. Auch das klingt romantisch. Doch seit jeher sind bestimmte Personengruppen von diesem Willkommensheißen ausgenommen. Ein historisches Beispiel dafür sind Männer aus China, die ab den 20er Jahren vor allem im Bereich der Schmuckstraße wohnten und Ladenlokale öffneten. Sie wurden ausgegrenzt, gehörten nicht zu den anderen NachbarInnen und wurden seitens der Polizei regelmäßig kontrolliert und kriminalisiert. Ihnen wurde Drogenhandel und Drogenkonsum, illegale Spiele und Diebstahl nachgesagt. Noch heute geht das Gerücht um, sie haben Tunnelsysteme von der Schmuckstraße bis zum Hafen gebaut, um Drogenhandel zu begünstigen. Der Historiker Lars Amender geht davon aus, dass dieses Gerücht dadurch entstanden ist, dass ein chinesischer St. Paulianer am Hafen von der Polizei kontrolliert worden ist, mit einem Eimer in der einen Hand und einer Schaufel in der anderen Hand. Die Situation der Chinesen auf St. Pauli verschlimmerte sich vor allem nach der Kriegserklärung Chinas im Dezember 1941. Am 13. Mai 1944 schließlich inhaftierte die Gestapo die chinesischen Nachbarn und die sich zu dem Zeitpunkt auf St. Pauli in der Schmuckstraße eben aufgehalten haben und überführten sie zunächst in das Polizeigefängnis in Fuhlsbüttel und leiteten sie später weiter in das Arbeitslager in Hamburg-Wilhelmsburg. Doch bis heute ist dieser Tag, der bezeichnet wird als Tag der Chinesenaktion, nicht als Nazi-Verfolgungsgeschichte mit rassistischem Hintergrund definiert, sondern gilt als legitimierte Polizeiaktion, weil die chinesischen Männer ja alle insgesamt kriminell waren, weshalb die Leidtragenden, also die Person, die in der Haft gefoltert worden ist und eben an den Folgen zum Teil auch verstorben sind, bis heute keine Wiedergutmachung erhalten haben und in den meisten Fällen Wohnungen von den Chinesen nicht wieder bewohnt werden durften und Lokale von den Chinesen im größten Falle nicht wieder eröffnet werden durften. Die Geschichte des Chinatowns auf St. Pauli ist damit Vergangenheit. Heute erinnert nur noch eine Erinnerungstafel, eine Gedenktafel an der Ecke Schmuckstraße-Talstraße daran. Diese Tafel steht im Übrigen auf der Hundeauslaufzone. Und die Stadt Hamburg, die bekommt dafür im Jahr von dem St. Pauli-Archiv 40 Euro. So als Gebühr, ne, dass sie diese Gedenktafel aufstellen dürfen. Das heißt also, die Stadt Hamburg macht sich bis heute nicht viel aus Erinnerungskultur für die chinesischen NachbarInnen auf St. Pauli. Jedenfalls, als ich groß geworden bin auf St. Pauli, gab es das chinesische Viertel schon lange nicht mehr. Stattdessen erinnere ich mich noch sehr gut an das Gefühl der Angst und Panik in mir, als ich das erste Mal PolizistInnen gesehen habe, die im Bereich der S-Bahn-Station Reeperbahn damals noch People of Color verfolgten und mich dabei beinahe umrannten. In dem Buch Einsatz auf St. Pauli, Geschichten aus der Davidwache, Menschen und Schicksale rund um das berühmteste Polizeirevier Deutschlands von Donati und Mettelmann werden kuriose und medienwirksame Einsätze von Polizeibeamtinnen der Davidwache skizziert. Ein Großteil der Berichte spielt sich im Rotlichtmilieu ab. Jedoch wird in dem Kapitel Crack und Co. die Drogenszene beschrieben, weshalb ich eben heutzutage wieder den Ausgang Peper-Mühlenweg nehmen kann, ohne befürchten zu müssen, im Tunnel von PolizistInnen umgerannt zu werden. Und dort heißt es, und ich möchte an dieser Stelle nochmal explizit sagen, dies ist jetzt ein Zitat und das beginnt jetzt. Zur Routine in jeder Schicht gehört eine Razzia auf dem S-Bahnhof Reeperbahn. Henry Kersten will zusammen mit Thomas Lehm am Eingang Silbersackstraße zwei Dealer schnappen. Doch die wollen dem Zugriff entgehen, machen blitzschnelle Kehrtwendung Richtung Bahnsteig, die beiden Polizisten hinterher und sehen sich plötzlich einer schwarzen Wand von mindestens 8 weiteren Afrikanern gegenüber, die nicht im Mindesten, jetzt muss ich einmal blättern, der Aufforderung Stopp, Polizei, reagieren. Henry und Thomas versuchen durchzubrechen, greifen sich mit jeder Hand einen Dealer, einer reißt sich los, springt zur Seite. Für Henry ist klar, den behalte ich. Und springt hinterher und findet sich wie von den Sinnen um sie schlagenden Mann auf den Bahngleisen nie wieder. Dirk zieht Henry und den dunkelhäutigen Berserker auf den Bahnsteig hinauf. Im letzten Moment schon fährt die S-Bahn mit erheblicher Geschwindigkeit, auf denen Sekunden vor noch die beiden Männer miteinander gekämpft haben. Jetzt kommt ein Zitat innerhalb des Zitats. Nach diesem Vorfall habe ich angeordnet, dass keine Verfolgungen mehr auf dem Bahnsteig vorgenommen werden, um niemanden in eine ähnliche Gefahr zu bringen. Zitat Ende innerhalb des Zitats. So Gerhard Kirsch. Zitat Ende insgesamt. Ja, auch wenn diese Geschichte, übersät mit rassistischen Begrifflichkeiten, nur angelehnt an die Realität ist, so ist sie repräsentativ für das, was damals im Bereich der S-Bahn-Station Reeperbahn geschehen ist. Die Polizei ist in eine Weise gegen People of Color vorgegangen, die lebensbedrohlich wurde. Im Bereich der Reeperbahn hat die Polizei Hamburg eine Schlussfolgerung gezogen, indem sie sich gegen weitere Einsätze im Bahnhof Reeperbahn entschieden hat. Doch in einem Artikel der Mopo vom 12. Oktober 2016 wird von einer Person berichtet, die sich durch die Taskforce im Bereich der Sternschanze im Rahmen einer Kontrolle auf die Bahngleise begibt. Als Kind kannte ich die Hintergründe der Polizeikontrollen gegen People of Color nicht und wusste auch nicht, dass es für die Art der polizeilichen Maßnahmen einen Fachbegriff gibt: Racial Profiling. Racial Profiling ist eine verfassungswidrige Polizeipraxis, bei der People of Color verdachts- und anlassunabhängig durch die Polizei kontrolliert oder überwacht werden. Hierbei ist das physische Erscheinungsbild von Personen Entscheidungsgrundlage. Weiterhin führt Racial Profiling auch zu Diskriminierung durch die Justiz und Strafverfolgungsbehörden. Die Polizei Hamburg schreibt, dass sie Menschen nicht aufgrund ihrer Hautfarbe kontrolliere und damit kein Racial Profiling durchführe. Stattdessen heißt es in einer Antwort zu einer kleinen Anfrage der Abgeordneten Christiane Schneider an den Senat vom 16. Oktober 2017, Zitat: Es werden Personen kontrolliert, die im Verdacht stehen, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Zitat Ende. Weiter heißt es: Potenzielle Dealer scheinen im Alter zwischen 16 und 40 Jahren oder gehen im Gefahrengebiet aktiv auf potenzielle BTM-ErwerberInnen oder zeigen durchgängige Präsenz und bewegen sich in großen Teilen des Gefahrengebietes oder, muss ich nochmal Seite blättern, zeigen ein konspiratives Verhalten, indem sie arbeitsteilig vorgehen, sich gegenseitig abschirmen oder zeigen ein ausgeprägtes Fluchtverhalten gegenüber der Polizei. Auch das ist nachzulesen eben in oben genannter kleinen Anfrage. Wenn also nun die Polizei Hamburg, wie sie sagt, nicht racial profiled, dann frage ich mich, weshalb mich eingeschlossen weiße Personen, auf die oben genanntes ebenfalls zutrifft, nicht in das visierte Taskforce geraten. Beispielsweise Nachbarinnen, die sich so zwischen 16 und 40 Jahre alt sind und die durchgängige Präsenz in Teilen des hier sogenannten Gefahrengebietes zeigen, beziehungsweise sich in großen Teilen desselben bewegen. Vergleichen Sie hierzu gerne noch die Hintergrundserklärung des Abgeordneten Martin Dolzer in seiner Kleinen Anfrage an den Senat vom 24. Mai 2017 oder die Internetpräsenz der AnwohnerInneninitiative Balduintreppe. Weiter frage ich mich in diesem Zusammenhang, welche dieser Kriterien meine schwarzen Freunde und Nachbarn erfüllen, die seit der Einführung der Taskforce Drogendealer mehrfach kontrolliert worden sind, ohne dass sie in juristischer Weise mit Drogen zu tun haben. Beispielsweise einer meiner Freunde, der im Sommer 2016 mit einem Basketball unter dem Arm auf dem Weg in einen Park gewesen ist. Ist es der Basketball gewesen, der ihn für die Polizei verdächtig erschienen ließ, oder war es seine Hautfarbe? Ohne dieses Wissen um Fachtermini und ohne das Wissen um institutionalisierten Rassismus war mir schon als Kind klar, als ich am S-Bahnhof Reeperbahn solche polizeilichen Maßnahmen miterleben musste. Es kann nicht rechtmäßig sein, dass Personen so brutal verfolgt werden, die sonst, wenn die Polizei nicht vor Ort ist, mich freundlich grüßen. Das polizeiliche Erkennungsmerkmal schien mir einzig die Hautfarbe der Person zu sein. Heute habe ich einen geschärften Blick auf die Geschehnisse, die seit meiner Kindheit auf St. Pauli nicht nachgelassen haben und deren Höhepunkt eben die Einführung der oben genannten Taskforce im April vergangenen Jahres darstellt. Seit dem 20. April 2016 ist in Hamburg Mitte das Konzept Intensivierung der Maßnahmen im Bereich der polizeilichen Region Mitte 1 inszeniert, auch eben Taskforce gegen Drogendealer genannt. Bis zum 17. Oktober 2016, das ist das Datum, in dem die oben genannte kleine eine Anfrage von der Abgeordneten Christiane Schäfer gestellt worden ist. Bis zum 17. Oktober 2016 wurden in diesem Rahmen in 450 Schwerpunkteinsätzen 17.321 Personen durch Beamtinnen kontrolliert. Im März 2017 wurden 1.441 Polizeibeamtinnen eingesetzt. Bei diesem täglichen Einsatz, der bis zu 57 Beamtinnen gebraucht, kann folglich nur von einem alltäglichen Ausnahmezustand gesprochen werden. Von den Kontrollierten wurden nur 5,3% in Gewahrsam genommen oder festgenommen und lediglich gegen 0,5% der Kontrollierten wurde ein Haftbefehl erlassen. Das bedeutet, dass über 99% der kontrollierten Personen nichts im Sinne des juristischen Apparats mit Drogen zu tun haben. Jetzt noch ein weiteres Beispiel. Bei der Hausdurchsuchung des Wohnprojekts Plan B im Juli 2016 wurden 43 Personen sehr medienwirksam durch die Polizei mitgenommen. Bei keiner dieser Personen wurde der Besitz von Drogen festgestellt. Und auch im Haus selbst sind keine Drogen gefunden worden. Tatsächlich wurde lediglich ein Stromkabel in Beschlag genommen. Drogenpolitische Relevanz hätte die Taskforce dann, wenn es für KonsumentInnen deutlich erschwert sein würde, an Betäubungsmittel zu gelangen. Auf die oben genannte kleine Anfrage, welche Mengen an Betäubungsmittel festgestellt worden sind, antwortet die Polizei jedoch, dass Statistiken dazu bei der Polizei nicht geführt werden würde. Also in einer polizeilichen Maßnahme, wo es eben um Drogen geht scheinbar, und eine Durchsicht der individuellen Akten zu aufwendig sei. Weiterhin lässt sich mutmaßen, dass durch die Tätigkeit der Taskforce kein Gramm weniger Betäubungsmittel konsumiert worden ist. Und wo stehen wir heute? Über ein Jahr nach der Einführung der Taskforce. In zahlreichen Berichten der vergangenen Wochen werden die Maßnahmen der Taskforce als gescheitert erklärt. In einem Interview mit der Mopo vom 3. Juni 2016 erklärt beispielsweise der Landeschef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter Jan Reinicke, Zitat, beinahe täglich werden an szenebekannten Standorten im Bereich Hamburg-Mitte verdächtige Personen überprüft, Aufenthaltsverbote erteilt und Festnahmen vollzogen. Es ist ein riesiger Polizeiaufwand, der wenig bringt. Stattdessen gibt es noch mehr Konsum, mehr Dealer, stabile Preise und keinerlei Angebotsverknappung. Zitat Ende. Doch mir persönlich erscheint es so eindimensional, wenn Herr Reinicke äußert, die Taskforce bringe gar nichts. Zu meiner Alltagsrealität jedoch. Als St. Paulianerin gehört es, dass die Maßnahmen der Polizei, die ich als Racial Profiling bezeichne, mit ansehen zu müssen. So ich erlebe fast täglich mit, dass meine aus afrikanischen Staaten geflohenen Nachbarn von PolizistInnen in Uniform oder eben in Zivil niedergerissen werden. Ich habe an einem sonnigen Tag im Mai 2016 mit ansehen müssen, wie zwei Beamtinnen eine Person so brutal in der Antonistraße niedergeworfen haben, dass ich beim ersten Hinsehen dachte, es handele sich um eine Gruppenprügelei. Erst nachdem ich näher herangegangen bin und gemeinsam mit weiteren NachbarInnen nach dem Grund der Fixierung fragte, gaben sich die beiden Polizistinnen als Polizistinnen in Zivil aus. In einer anderen Situation habe ich mit ansehen müssen, wie eine schwarze, Flaschenpfand sammelnde Person ebenfalls kontrolliert wurde. Nach der Maßnahme sprach ich mit ihm und er sagte mir mit Verzweiflung in jedem Wort, dass seine weißen Kolleginnen deutlich weniger oder seltener oder eben gar nicht kontrolliert werden. Jetzt muss ich noch ein letztes Mal blättern. Zusätzlich zu den Maßnahmen gegen Schwarze mit jungem Erscheinungsbild hat es seit der Einführung der Taskforce zahlreiche Anzeigen gegen AnwohnerInnen gegeben, die sich solidarisch verhalten. Es rieselt Anzeigen wegen Beleidigungen direkter Art oder im Vorbeigehen, erkennungsdienstliche Maßnahmen, wenn AnwohnerInnen den Kontrollen beiwohnen, auch ohne zu pöbeln, und Platzverweise von NachbarInnen, die sich an der Balduintreppe aufhalten. AnwohnerInnen agieren in alter St. Pauli-Tradition. Sie sprechen miteinander und publizieren dann zum Beispiel das Plakat "Wir haben beleidigt" und zeigen damit, dass rassistisches Verhalten der Polizei beobachtet wird und nicht länger geduldet wird. Vor diesem Hintergrund ist mein Eindruck, es gehe nicht tatsächlich um die Bekämpfung der Drogenkriminalität auf St. Pauli, sondern um ein einladendes Bild nach außen auf meinen Stadtteil. Dieser Eindruck passt zu folgendem 15 Jahre alten Textauszug. Zitat Anfang. Der Kiez hat sich vom Schmuddelrevier zu einem echten Vergnügungsviertel entwickelt, das an manchen Sommerwochenenden bis zu einer Viertelmillion Besucher anlockt. Und die Betreiber der Lokale, die Geschäftsinhaber und die Theaterleute haben natürlich ein ausgeprägtes Interesse daran, dass ihre Gäste nicht durch eine offene Drogenszene mit ihren abschreckenden Auswirkungen beeinträchtigt oder gar ferngehalten werden. Zitat Ende. Dieses Zitat ist von Wolfgang Brandt, dem ehemaligen Chef der Davidwache, der heute eben Vizepräsident ist, der Polizei Hamburg. Mein großer Wunsch ist, dass Polizistinnen sich in der Ausbildung oder auch im weiteren Berufsleben mit dem Thema Racial Profiling auseinandersetzen. Monique Marx analysierte die Wirkung regimekritischer Polizistinnen und hebt die Bedeutung von Vereinigungen von People of Color Polizistinnen für einen beschleunigten Wandel innerhalb der Polizei hervor. Interner Widerstand könne Veränderungen effektiver und direkter erreichen. Diese müsste aber auch durch die Polizeibehörde in offizielle Richtlinien umgewandelt werden. Einen anderen Weg schlägt das an der University of Illinois ins Leben gerufene Diversity Education Programm ein. In diesem Programm werden Polizistinnen geschult, um ein Bewusstsein und Basiswissen zu den Themen soziale Identitäten, Herkunft und Erfahrung von Minderheiten mit polizeilichem Fehlverhalten zu schaffen und ihnen die nötige Kommunikationsfähigkeiten vermitteln, um ihr Wissen im Polizeialltag anzuwenden. Auf welchem Weg auch immer Folgendes erreicht wird, meine eigentliche Motivation, dieses letzte Wort verfasst zu haben, ist, dass es einfach gesellschaftliche Aufgabe sein muss, Racial Profiling zu verhindern. Und zwar in meiner Nachbarschaft auf St. Pauli und auch andernorts.
Der Moderator hat ja die Aufgabe, nicht Beifall zu klatschen hier. Damit ist, glaube ich, auch alles gesagt. Ich habe auch gehört und wahrgenommen, dass heute Morgen im Prozess diese Erklärung sehr, sehr gut aufgenommen worden ist.
Genau.
Nichtsdestotrotz bist du doch auch wieder verurteilt worden. Vielleicht
Richtig.
Nennst du das noch abschließend.
Ja, genau. Also ich bin wiederholt verurteilt worden, eben wegen Beleidigung auf 30 Euro pro Tagessatz. Und der Tagessatz wurde auf 30 dann dotiert. Genau, so 30,
also genau
30.
Genau wie in der ersten.
Ja, richtig.
Ah, okay.
Genau, genau wie in der ersten.
Ja, ja.
Wobei sie noch sagte, also, dass ich ja gar nicht den Polizisten selbst persönlich gemeint habe. Also ganz verstanden habe ich es nicht.
Mhm.
Und ja, der Gedanke nach Revision schwebt im Raum. Aber genau,
ja,
weiß ich nicht, wie viel Kraft da
ja,
auch noch
schwebt
ist. Ne?
Im Kopf,
schwebt im Kopf, genau. Und im Raum, besprochen
ja,
habe ich das auch schon mit Leuten.
Naja, jetzt ist halt ja diese G20-Phase, die wird uns wahrscheinlich noch einiges bescheren.
Richtig. Und die darf auch gerne erstmal im Vordergrund sein. Ich bin ganz froh, dass die Verhandlung vor G20 war, sodass ich jetzt erstmal für G20 den Kopf frei habe.
Ja, gut. dieses Racial Profiling hat schon wieder verstärkt zugenommen und wird wohl in den nächsten Wochen noch massiver sein.
Ja.
Das bleibt einfach nur als Feststellung hier jetzt erst einmal. Dir auf jeden Fall großen herzlichen Dank, dass du musstest ja sogar nochmal wieder an diesem Gericht vorbei heute und musst das Ganze zweimal lesen und so,
Ja.
dass du das dann auch wirklich alles noch gemacht hast. Wir werden das ins Internet stellen und vielleicht kannst du uns noch den schriftlichen Text auch dazukommen lassen
Ja, gerne.
als elektronische Fassung, so dass das dann im Internet auch lesbar ist.
Sehr gerne. Und sollten noch weitere Fragen irgendwie aufkommen, könnt ihr uns auch gerne schreiben unter hafenkontrolle@riseup.net.
Hafenkontrolle@riseup.net.
Genau. Dankeschön.
Bitteschön. Dead by Law ist der Blog, auf dem fortlaufend auch immer zu sehen ist, was da so passiert.
Richtig.
Vielen Dank für den Besuch heute.
Danke dir.